Breitband Besprechung.
I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here.
Ein Ausschnitt aus dem Kultfilm Matrix aus dem Jahr 1999. Der Titel steht seitdem für das Nebeneinander zweier Lebenswelten, einer künstlichen, der Matrix, die sich von der realen radikal unterscheidet. Natürlich lässt sich der Begriff auch hervorragend anwenden, wenn man heute von digitalen Simulationen spricht, Second Life oder der zunehmenden Verschmelzung von On- und Offline-Communities. Der Physiker Jim Baggett fasst den Begriff allerdings noch weiter. In seinem Buch Matrix, wie wirklich ist die Wirklichkeit, geht er der Frage nach, ob man überhaupt zu grundlegenden Aussagen über die Wirklichkeit kommen kann. Er bezieht sich dabei auf Erkenntnisse aus der Philosophie, aus den Sozial- und Naturwissenschaften, lässt sich aber auch von populären Romanen und eben auch von Filmen wie Matrix inspirieren. Wolfgang Neuhaus, Journalist für digitale Kultur und ebenfalls ein großer Matrix-Spezialist, hat das Buch gelesen und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo.
Hallo.
Warum orientiert sich ein Wissenschaftsautor wie Jim Baggett bei seiner Analyse von Wirklichkeit an der Botschaft von Filmen wie Matrix?
Matrix hat eine gewisse Potenz. Es ist einfach ein Film, der durch seine sehr intelligente Machart halt unglaublich viele Zugänge öffnet. Also es gibt sowohl religiöse als auch eher vielleicht zeitgeistige philosophische Interpretationen oder auch politiktheoretische. Und das nutzt einfach Baggett nur aus. Also er nutzt den Interpretationsüberhang von Matrix für sein eigenes Buch gewissermaßen.
Also er betrachtet die Wirklichkeit aus drei Perspektiven, Gesellschaft, Philosophie und Physik. Was will er durch so einen interdisziplinären Ansatz herausfinden?
Na, die große Frage ist eben, ob man zu irgendeiner wirklich grundlegenden Aussage über die Wirklichkeit kommen kann. Es gibt ja ein berühmtes Beispiel aus dem Film, ein berühmtes Zitat, wo Morpheus eben der Figur Neo, die Zuhörer werden es kennen, anbietet, wenn er die rote Pille nimmt, dann zeige er Neo den Grund des Kaninchenbaus. Also wie kommen wir zu diesem Kaninchenbau oder an das Ende? Und da experimentiert er mit drei Ansätzen. Er selbst als Physiker ist natürlich besonders in den naturwissenschaftlichen Theorien zu Hause. Er referiert aber auch Theorien über die soziale Konstruktion von Wirklichkeit. Und das vergleicht er auch mit einer eigentlich ganz anderen Art von Matrix, nämlich der Werbung, die uns also alle einlullt mit irgendwelchen Illusionen. Und das bringt er in dem ersten Kapitel zusammen. Und in dem zweiten Kapitel ist es eben ein Abriss der Philosophiegeschichte, wobei die Philosophie doch sehr stark konfrontiert wird mit Ergebnissen aus den Neurowissenschaften. Und dann zum Schluss eben das Kapitel der Physik, wo es dann auch gelegentlich dann mit Schleifen, Quanten, Gravitation und solchen Begriffen zur Sache geht. Und das sind also drei Versuche, die Matrix zu fassen. Man kann eben fragen, ob es wirklich gelungen ist, weil es eben eigentlich so ein bisschen auch sehr unverbindlich bleibt.
Welche Argumentation fanden Sie denn am gelungensten?
Ich persönlich als Kulturwissenschaftler bin natürlich auch sehr stark geprägt von Theorien über soziale Konstruktion. Natürlich leben wir in gebauten Welten und das Spiel der Zeichen ist ein unglaublich wichtiges Spiel, was auch ein bisschen in den Naturwissenschaften ja reicht. Also wir sind sprachliche Wesen und benutzen Zeichen, um uns in dieser Kultur zu verständigen. Das ist natürlich sehr wichtig und er hat sicherlich auch recht mit dieser Kritik an der Konsumgesellschaft, dass wir also mit Illusionen und Botschaften bombardiert werden, die in Anführungszeichen nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Es gibt ja noch den lerntheoretischen Ansatz, das bringt ja im ersten Kapitel zusammen. Und im zweiten geht es dann eher um Erkenntnistheorie, das ist eigentlich etwas anderes. Da geht es um die grundsätzliche Frage, wie wir Wirklichkeit erkennen können. Und da diskutiert er erst die Philosophie, um dann allerdings der Philosophie zu sagen, dass wir eben einen an eine ökologische Nische angepassten Sinnapparat haben, der eben auf eine ganz bestimmte Weise Informationen von außen verarbeitet. Und aufgrund dieser Information wiederum, die er gibt, könnte man dann die Philosophie wieder neu diskutieren. Und er bleibt ja auch eigentlich irgendwann stecken und sagt dann eben nur, dass es eben so eine von außen nach innen Bewegung gibt. Also elektrische Muster werden hervorgerufen durch äußere Objekte im Inneren und dann die eigentliche Interpretation dieser äußeren Objekte findet erst im Gehirn statt.
Also die Philosophie hat Sie dann auch nicht wirklich überzeugt, sozusagen, zumindest seine philosophische Erklärung.
Es ist schon sehr umfangreich, also 2.500 Philosophiegeschichte auf wenigen Seiten und es ist durchaus sehr geschickt, sie mit den Ergebnissen der Neurowissenschaften zu konfrontieren. Also der Punkt, auf den er hinaus will, ist, dass eben einmal die materielle Wirklichkeit eigentlich den Geist erst erzeugt. Sie ruft ihn hervor, wobei der Geist aber doch auch beteiligt ist an dieser Wirklichkeitsinterpretation. Das ist eben so ein Wechselspiel. Und da kann man vielleicht ihm auch einen Vorwurf machen, dass es da möglicherweise auch ein Defizit bleibt. Weil gerade im letzten Kapitel verfällt er doch am Ende wieder in einen sehr starken Empirismus. Also er macht dann das Experiment, das Beobachtbare und die Messung stark, obwohl er vorher in den Kapiteln dann doch wieder sehr stark davon geredet hat, dass wie sehr wir in Modellen verfangen sind, die wir uns über die Wirklichkeit machen.
Ist das denn überzeugend oder würden Sie das kritisieren, dass er sagt am Ende, ja, die Messungen oder die Möglichkeiten, irgendwie Dinge empirisch zu fassen, sind in den Naturwissenschaften doch am ehesten gegeben?
Ja, er erwähnt aber selber ein Beispiel für seine Folgerung, dass man den Kaninchenbau eben nie erreichen kann. Also man kann das Ende eben nie entdecken. Und das ist die Stringtheorie. Die Stringtheorie ist bis heute nicht durch Experimente bewiesen. Das ist eine rein theoretische Vorstellung. Und die führt er als Argument dafür an, dass man das Grund des Kaninchenbaus eigentlich nie erreichen kann. Insofern verstehe ich seinen Empirismus am Schluss nicht so ganz.
Leben wir denn jetzt in einer Wirklichkeit oder nicht?
Wir sind dazu gezwungen, natürlich in der Wirklichkeit zu leben, allein durch die Prozesse der Evolution. Das erwähnt er in dem zweiten Kapitel. Die neuronalen Grundlagen ermöglichen uns das Überleben in einer ökologischen Nische. Also wir erkennen eine Wirklichkeit insofern, als dass wir in einer ökologischen Nische überleben müssen. Also der Sinnesapparat ist darauf abgestellt. Was dann er mit dem Beispiel ergänzt, dass eben die Fledermaus einen anderen Sinnesapparat hat und insofern auch in einer anderen Wirklichkeit lebt. Und die Frage ist dann eben, wie weit man diese Begrenzung durch diesen Sinnesapparat eben überwinden kann. Und das ist offen.
Vielen Dank für das Gespräch. Mit Wolfgang Neuhaus sprachen wir über das aktuelle Buch von Jim Baggett, Matrix oder Wie wirklich ist die Wirklichkeit, ist 2007 im Rowohlt Taschenbuchverlag erschienen. Es hat 351 Seiten und kostet 9,90 Euro.